Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Er ist von den schwersten Vorwürfen freigesprochen worden vor Gericht, der Rapper P. Diddy bzw. Jean Diddy Combs. Das war nicht unbedingt zu erwarten und dementsprechend erstaunt, zeigte sich heute auch die Gerichtsreporterin der CNN. Es sei das beste Ergebnis für die Verteidigung.
This is the best possible outcome for the defense. The most serious charges he has been acquitted on.
Eine Einordnung dieses wichtigen Falls, in dem Machtmissbrauch, Vergewaltigung und organisiertes Verbrechen im Raum standen und immer noch stehen, gleich hier bei Fazit. Und wir schauen auf die Europameisterschaft der Fußballfrauen. Heute ging's los. Fragen, wie sich Scarlett Johansson im neuen siebten Jurassic Park Film schlägt, der morgen in die Kinos kommt. Und damit herzlich willkommen. Als Puff Daddy wurde er in den 1990er Jahren zu einem der größten Hip-Hopper der Welt, überhäuft mit Preisen, erfolgreich als Geschäftsmann und Produzent. Mit seinem Label Bad Boy Records vertrat er unter anderem Hip-Hop-Größen wie The Notorious Big oder Mary J. Blige. Doch dann bekam sein Ruf Brüche. Mehrere Klagen von Frauen wegen Missbrauchs und Vergewaltigung bis hin zu sogenannten Freak-Offs, bei denen den Frauen teilweise tagelang und unter Drogeneinfluss unterschiedliche Männer zugeführt worden sein sollen. Die Bundesstaatsanwaltschaft erhob im September 2024 Anklage. Das Verfahren verfolgten Millionen Menschen weltweit, ein Prozess mit mitunter verstörenden Details. Heute sprachen die 12 Geschworenen Jean Diddy Combs in den wichtigsten Anklagepunkten frei. Live aus New York zugeschaltet ist jetzt Martin Ganselmeier. Welche Punkte, Martin Ganselmeier, sind das denn?
Ja, Marietta Schwarz, der wichtigste und schwerwiegendste Anklagepunkt war der organisierten Kriminalität. Jean Diddy Combs sozusagen habe sein Unternehmen genutzt, um diese Vorlieben, diese sexuellen Praktiken ausleben zu können. Das heißt, sein gesamtes Imperium war eingespannt, um sozusagen die Voraussetzungen zu schaffen, illegale Drogen, das ganze Babyöl, alles herzurichten. Und alle hätten auch gewusst, alle seien eingeweiht gewesen. Dieser schwerwiegende Vorwurf organisierte Kriminalität, da haben die Geschworenen gesagt, sie haben Zweifel, sie konnten sich da auch nicht einigen, deswegen dort nicht schuldig. Das war fast erwartet worden, weil das ist sehr, sehr schwer nachzuweisen. Was überraschend war, dass auch in den beiden Anklagepunkten Sexhandel bzw. Nötigung seiner Ex-Freundinnen zum tagelangen Sex gegen ihren Willen Combs freigesprochen wurde. Denn da hatte man eigentlich damit gerechnet, es gab so viel Material von den Videos, die man sehen konnte, bis hin zu den Zeugenaussagen der beiden Ex-Freundinnen, die gesagt haben, dass sie immer wieder und wieder gezwungen wurden und wenn sie versuchten zu fliehen, dass er sie bedroht hat, dass sie dort auch freigesprochen wurden. Das war eine Überraschung.
In zwei Anklagepunkten wurde er aber schuldig gesprochen. Welche sind das?
Das sind die beiden weniger schwerwiegenden Anklagepunkte. Das war Transport von Prostituierten quer durchs Land, quasi über die Bundesstaatsgrenzen hinweg. Da mag man in Deutschland vielleicht denken, ja, was ist daran so schlimm? Prostitution ist hier verboten in den USA und noch schlimmer ist es, wenn man über die Staatsgrenzen hinweg Männer oder Frauen zur Prostitution einfliegen lässt. Das ist dann sozusagen etwas, was auf Bundesebene behandelt werden muss. Da ist er tatsächlich schuldig gesprochen worden. Das war eigentlich auch erwartet worden. Das sind aber die weniger schwerwiegenden Anklagepunkte.
Ja, damit kann der Angeklagte wohl erstmal ziemlich zufrieden sein. Wie hat er denn im Gerichtssaal reagiert und was sagen seine Anwälte?
Also ich selbst war nicht im Gerichtssaal, aber von den Reportern, die dort waren, die haben das sehr gut geschildert. Er war total erleichtert. Er hatte, glaube ich, Schlimmeres befürchtet. Er hat seine Hände wie zu einem Gebet gefaltet, hat sich bedankt bei den Geschworenen. Er hat sich bei seiner Familie, bei seiner Mutter bedankt, die ja wirklich täglich im Gerichtssaal waren und ihn begleitet haben. Und natürlich auch bei seinen Anwälten. Das waren sehr, sehr erfahrene, sehr gute Anwälte. Und ich glaube, er war sehr, sehr erleichtert und hat auch gesagt, das sei ein Dreamteam gewesen. Bei den Anwälten selber war richtig fast Jubelstimmung. Das hätten die, glaube ich, auch nicht so erwartet. Insofern ist jetzt im Moment so der Eindruck, Sean Diddy Combs ist eigentlich deutlich besser weggekommen, als man das befürchten musste.
Für die Klägerin, es waren ja 7 und über 30 Zeuginnen, die ausgesagt haben, vermutlich eine ganz, ganz herbe Enttäuschung, auch ein Rückschlag für die MeToo-Bewegung. Das weckt ja irgendwie auch schon Erinnerungen an den Fall Weinstein. Was ist denn von dieser Seite zu hören?
Also das ist ein ganz klarer Rückschlag und für die Klägerin ganz klar auch eine große Enttäuschung. Nun hat sich der Anwalt von Cassie Ventura, einer seiner Ex-Freundinnen, der hat sich geäußert und hat gesagt, naja, auch für diese beiden minderschweren Punkte könnte es maximal eine Strafe von 20 Jahren Gefängnis geben. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Erfahrene Rechtsexperten haben gesagt, für Transport zur Prostitution bekommt man in der Regel so einige 4, 5 Jahre möglicherweise. Das ist jetzt im Ermessen des Richters. Der hat jetzt 3 Monate Zeit, um über das Strafmaß zu entscheiden. Also so fröhlich die Stimmung bei Sean Combs und seinen Anwälten heute ist, er ist da noch nicht aus dem Schneider. Er muss wahrscheinlich einige Jahre im Gefängnis verbringen. Aber Sie haben völlig recht, für die MeToo-Bewegung, ich glaube, die hatte sich mehr versprochen, mehr erhofft. Und das ist sicherlich ein Rückschlag für diese Bewegung. Auch wenn jetzt gesagt wird, das war wahrscheinlich ein Versagen der Staatsanwaltschaft, die da einfach ein zu großes Rad drehen wollten mit diesem Hauptanklagepunkt organisierte Kriminalität. Das konnten sie nicht klar beweisen. Da blieben Zweifel bei den Geschworenen und deswegen ist er da freigesprochen worden.
Was würden Sie sagen, bedeutet dieser Ausgang denn gesellschaftlich für ein Land, in dem das Klima ja auch gerade nicht allzu freundlich ist, was Rechte von Frauen betrifft?
Ja, das ist auch in diesem Punkt ein Rückschlag. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das Pendel schlägt jetzt wirklich in die andere Richtung. Es gibt so ein paar Beispiele von Abtreibungen, wie verboten ist, über andere Gesetze, die die Trump-Regierung erlässt. Nun hat das eine nicht direkt etwas mit dem anderen zu tun. Und man kann natürlich jetzt, das wäre eine steile These, wenn man sagen würde, dass die Geschworenen möglicherweise sich haben beeinflussen lassen von diesem gesellschaftlichen Klima. Ich glaube, dass einfach die Staatsanwaltschaft hier auch den Fehler begangen hat, dieses zu große Rad drehen zu wollen. Aber trotzdem, unterm Strich, für alle die sich erhofft hatten, dass die MeToo-Bewegung wirklich so etwas nicht mehr erlaubt, dass Frauen, die Opfer geworden sind, sich erklären müssen und dass ihnen dann nicht geglaubt wird, sondern im Zweifel dann doch eher für die Männer entschieden wird. Ich glaube, für die ist das alles eine Enttäuschung und das spricht natürlich im Moment auch für eine gesellschaftliche Situation, die hier in den USA herrscht.
Martin Ganselmeier aus New York war heute im Prozess gegen den Musiker und Produzenten Puff Diddy ein Teilurteil gesprochen wurde. Im Sommer 2022 löste die Fußball-EM der Frauen in England einen richtigen Hype aus. Und man darf gespannt sein, ob der sich mit der Europameisterschaft in der Schweiz, die heute Abend feierlich eröffnet wurde, erneuern oder fortschreiben kann. Frauenfußball ist seit 10, 15 Jahren recht präsent geworden. Viele werden sich an die Weltmeisterschaft in Deutschland 2011 erinnern. Das war das erste richtige Großereignis, das so gefeiert wurde. Aber noch immer sagt man den Frauen ja nach, dass sie nicht kicken können und noch immer erreichen sie nicht die Quoten ihrer männlichen Kollegen. Wie ist diese EM in der Schweiz nun zu lesen? Als großes Sportereignis oder eben als politischer Akt im Sinne des feministischen Empowerments? Und wie zeigen sich die Fußballerinnen im Bild? Das kann ich besprechen mit Katharina Muratidi. Sie ist Co-Kuratorin der Fotoausstellung She Can Kick It, Frauenfußball und Fotografie, die anlässlich der EM in Berlin eröffnet wurde. Hallo und herzlich willkommen im Studio.
Wunderschönen guten Abend.
Frau Muratidi, wenn wir über weibliche Repräsentation sprechen, lohnt sich ja vielleicht zunächst ein kurzer Blick auf die Eröffnungsveranstaltung heute Abend, so kurz sie war. Ne? Man kann es eigentlich gar nicht Zeremonie nennen.
Nein, das war ja ein wirklich kurzer und kleiner Akt, würde ich jetzt mal sagen. Und im Sinne der Repräsentation finde ich das sehr interessant. Wir, also Nadine Barth, meine Co-Kuratorin und ich, haben uns ja im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema Frauenfußball sehr viel mit der visuellen Repräsentation auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, da hat sich doch schon unheimlich viel getan in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Na, wenn man die ersten rudimentären Filmaufnahmen anguckt, die ich jetzt aus den 70ern gesichtet habe, da ist jetzt bei dieser Eröffnungsveranstaltung doch ein sehr viel stärker Akzent nochmal auf die Technik, auf dem Sport gelegt worden und der weibliche Körper tritt, und ich sage mal glücklicherweise, in den Hintergrund.
Aha. Erklären Sie mal, also wenn man das so im historischen Kontext sieht, inwiefern tritt der weibliche Körper in den Hintergrund? Also ich sag mal, wenn man jetzt so eine Influencerin wie Alisha Lehmann sieht, die präsentiert sich ja auch mit einem bestimmten Schönheitsideal und mit einem natürlich durchtrainierten Körper.
Genau, aber ich fand jetzt die Berichterstattung, wenn wir jetzt bei der Eröffnungsveranstaltung bleiben, doch sage ich jetzt schon mal, schon auch ein bisschen geschlechtsneutral. Aha. Also die Frauen wurden als Sportlerin sozusagen in ihrer Leistung präsentiert und auch abgebildet. Wenn man sich die Aufnahmen aus den 70ern anguckt, da ist schon auch nochmal ein sehr männlich dominierter Blick, also auch wirklich auf Körperteile gerichtet. Der Damenfußball hieß es ja damals, der wurde ja auch erst in den 1970er Jahren wieder erlaubt. Er wurde ja 1955, tatsächlich wurde den Vereinen vom DFB verboten, Damenfußball anzubieten. Und in den 70ern, als die Damen, die Frauen, die ja sehr lange dafür gekämpft haben, dass die Sportart wieder erlaubt wird, als es dann endlich soweit war, wurde schon auch in der Berichterstattung sehr über die hergezogen. Mhm. Also es gibt Berichte von Pionieren, die eben sagen, sie wurden eben als unattraktive Mannweiber dargestellt, sexualisiert und eben nicht ernst genommen in ihrem Willen, Fußball zu spielen.
Ja, also kann man schon vielleicht von einem sehr unangepassten Akt damals sprechen?
Oh, Frauenfußball war Revolution. Und das ist natürlich das, was uns als Kuratorinnen besonders interessiert hat. Wir hatten vor 2 Jahren die Idee zu einer Ausstellung zum Thema Frauenfußball, haben dann recherchiert und haben festgestellt, es gibt es tatsächlich nicht.
Es gab noch nie eine Ausstellung?
Nein. Also eine Ausstellung, die den Frauenfußball in dieser Dimension und in dieser Breite beleuchtet, wie wir das tun in Chicken Kicket, ist das erste Mal jetzt. Das ist ja erst ganz frisch, dass das so populär ist. Und demzufolge nach ist natürlich die künstlerische oder visuelle Auseinandersetzung mit diesem Thema, wir haben da nicht aus der Fülle geschöpft, gar nicht. Das war wirklich schwierig, Positionen zu finden, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir zeigen eben in Chicken Kicket, Frauenfußball und Fotografie, 23 fotografische Positionen, wirklich aus aller Welt. Also von Susan Meisellers, die Mitglied der berühmten Agentur Magnum Photos aus den USA, bis einem Fotografen aus Peru, bis Fußballspielende in Indien, und wollen eben so einen ganz, ganz, ganz breiten Überblick über das Thema geben.
Was ist denn das? Also man denkt natürlich sofort an Sportfotografie.
Genau, es gibt natürlich die übliche Sportfotografie, wo man eben die Spielerin sieht vorm Tor und im Trikot und wie sie dann auf dem Feld aktiv ist. Dieses Bild wollten wir ein bisschen durchbrechen und haben wirklich auch nach den verschiedensten Positionen gesucht. Also wir haben drin zum Beispiel, wie gesagt, Susan Meisellers, die amerikanische Nationalmannschaft 1998 dokumentiert hat. Dann haben wir drin den Thomas Böker, der die offiziellen DFB-Aufnahmen der deutschen Nationalmannschaft gemacht hat. Wichtige Arbeit auch Laura Freigang, die ja Nationalspielerin ist, die immer und überall ihre Leica dabei hat, also eine ganz frische persönliche Reportage aufnimmt, bis hin zu Fashion-Fotografien von Lea Williamson, der englischen Kapitänin, die für ein Modemagazin aufgenommen wurden. Also für uns war es wirklich wichtig zu sagen, wir möchten visuell das zeigen, was eben nicht die übliche Sportfotografie ist.
Und was waren so besondere Entdeckungen?
Oh, das sind ganz viele. Also Nadine Barth, die die Ausstellung inhaltlich hauptsächlich kuratiert hat, hat fantastische Schätze ausgegraben. Zum Beispiel eine tolle Arbeit ist die Arbeit von Anja Niedringhaus. Anja Niedringhaus kennen wir natürlich als eine der wichtigsten Reporterinnen aus Kriegs- und Krisengebieten, die in Afghanistan erschossen wurde. Sie hat eine Arbeit ausgegraben von 2007, wo Anja Niedringhaus die jubelnde Frauennationalmannschaft dokumentiert hat. Fantastische Fotografien, die wirklich ein ganz anderes Bild auch von Frau zeigen. 2007 bei dieser Arbeit von Anja Niedringhaus haben wir tatsächlich einfach ein Team, was auf sich konzentriert ist und sich um die Außenrepräsentation überhaupt nicht schert.
Würden Sie denn sagen, das ist dann aus so einer künstlerischen Betrachtung ein weniger interessanter Blick, der in der Gegenwart zu finden ist, nämlich in dem Moment, wenn das so zu einem Mainstream wird oder zu einer Repräsentation, als in früheren Zeiten, wo das noch ein revolutionärer Akt war?
Ach, würde ich nicht sagen. Es gibt ja auch junge Fotografinnen, von denen wir sehr viele in der Ausstellung haben, die wirklich ganz eigene visuelle Bildsprachen auch entwickeln. Zum Beispiel haben wir dabei die Harriet Duffy, die ganz jung und frisch auch nochmal die Spiele in, also eine Britin im Spiel im eigenen Land und die Fankultur dokumentiert. Oder Anna Ziegler, die die Nutria-Bande fotografiert hat. Also das sind schon auch sehr junge, ganz interessante fotografische Ansätze dabei.
Würden Sie denn sagen, Frauenfußball ist heute noch ein revolutionärer oder feministischer Akt?
Ja, ich denke auch, das ist heute noch ein emanzipatorischer Akt. Und eine der norwegischen Nationalspielerinnen hat es ja gerade in dem Beitrag gesagt, sie spielt nicht nur für sich, sondern für die ganze nächste Generation.
Welche Bilder erhoffen Sie sich denn von den Spielen, die jetzt heute Abend losgegangen sind?
Also ich fand tatsächlich die Berichterstattung, die wir heute Abend gesehen haben, schon ganz erfrischend auf die Leistung und auf die sportlichen Aktivitäten konzentriert. Das fand ich einen schönen Beginn, sagen wir mal so. Und offensichtlich wurden beide Teams ja auch sehr warm willkommen geheißen und das Publikum hat sehr große Lust, sich mit den sportlichen Leistungen auseinanderzusetzen. Das finde ich doch schon einen vielversprechenden Auftakt.
Katharina Muratidi, Gründerin und künstlerische Leiterin des Freiraum für Fotografie in Berlin über Frauenfußball im Jahr 2025 und die Ausstellung She Can Kick It.
Fazit.
Am bislang heißesten Tag dieses Jahres sind Schattenstellen ein wahrer Segen. Und da passt es doch, dass das Kunstmuseum Bonn sich diesem Phänomen mal widmet, dem Schatten in der Kunst der Gegenwart. Es geht natürlich um mehr als den Schutz vor Sonne, nämlich die Krise des Subjekts, das Verlöschen der Wirklichkeit, den Zweifel am Körper, Abgründe, Dunkelwelten. Doch bei aller philosophischen Tiefe zeigt die Bonner Ausstellung auch eine spielerische Dimension. Rudolf Schmitz ist in die erfrischende Schattenwelt eingetaucht.
In der abendländischen Kultur genießt der Schatten kein hohes Ansehen, wird er doch mit dem Bedrohlichen, dem Unheimlichen, dem Dubiosen verbunden. Das Helle, das Licht dagegen steht für Erkenntnis, für Erleuchtung, für Aufklärung. Doch Stefan Berg, der nach 17 Jahren Intendanz am Kunstmuseum Bonn jetzt seinen Abschied nimmt, will mit seiner letzten Ausstellung den Schatten und die Schattenwelt rehabilitieren.
Ich fand immer, dass in dem Bereich des Gegenaufklärerischen auch sehr viel Material steckt, weil es geht eben nicht immer um die Klarheit, um die Eindeutigkeit, um die Wahrheit, sondern vieles ist sehr viel komplexer. Und der Schatten, der eben nicht das Schwarz der Nacht ist und nicht das Weiß des Lichtes, sondern eben das In-Between, entspricht, glaube ich, unserer menschlichen Verfassung und der Fragilität der Welt viel eher.
Eine der stärksten Arbeiten dieser Ausstellung stammt von der iranischen Künstlerin Farideh Lashai. Tafeln von Goyas Radierung Los Desastres de la Guerra zu den Schrecken des Krieges. Es sind Fotoabzüge, aus denen alle Figuren entfernt wurden, nur Landschaftskulissen bleiben. Zur Musik von Chopins Nocturne wandert eine Punktleuchte über diese retuschierten Radierungen, fügt mittels Projektion die Personen wieder ein und setzt sie in Bewegung. Für kurze Momente werden die Gräueltaten des Krieges wieder lebendig.
Und sie schafft es, das Ganze nochmal auf eine überzeitliche Ebene zu heben, indem sozusagen plötzlich erst nur die Kulissen da sind und dann aber immer nur momenthaft das aufblitzt und im nächsten Moment schon wieder verschwunden ist. Ja, und dadurch eigentlich einen nochmal fast tiefer berührt, als wenn es jetzt das Grauen permanent ans Licht geholt würde. Also hier ist sozusagen der Schatten, der das gnädig dann verhüllt und unsichtbar macht und das Licht, die Brutalität, ja, da kriegt der Schatten dann wirklich plötzlich eine andere Komponente. Komponente.
Selbstverständlich spielt die Fotografie, also das Produkt der Dunkelkammer, in dieser Schau eine große Rolle. Thomas Ruff hat Fotografien des 19. Jahrhunderts von Personen, von Tänzern, von Künstlern durch ein Digitalverfahren in bläulich schimmernde Negative verwandelt und erzeugt so eine berückend schöne Geisterwelt. Janice Guy fotografiert sich selbst, ihren Oberkörper, ihr Gesicht und erzeugt mit ihren eigenen Händen übergriffige Schattenformen, die sie regelrecht zu verschlingen scheinen.
Und diese Selbsterkundung des Körpers, die gleichzeitig reflektiert, wie vorwiegend männliche Blicke den weiblichen Körper begehren und auch bedecken und auch beschatten und gleichzeitig in der Art der Selbstinszenierung des Körpers wieder die Souveränität über den eigenen Körper zurückgewinnen. Diese Klarheit, mit der sie das tut, fand ich sehr beeindruckend.
Auch die Schattentheater in der Regie von William Kentridge, Christian Boltanski oder Hans-Peter Feldmann sind aufgrund der Ökonomie der Mittel äußerst beeindruckend. Erstaunlich, was die Bewegung von Lichtquellen vor ausgeschnittenen Silhouetten oder Alltagsobjekten bewirken kann. Nämlich komplexe, sich durchdringende Erzählungen. Unbestreitbar liegt ein melancholischer Touch über der ganzen Ausstellung. Bei der gebürtigen Tunesierin Nadja Kabilinke ist es der Schatten eines Jägerhochsitzes, der magischerweise und unheilverheißend den ganzen Raum erfüllt. Vergeblich sucht man nach einem Beamer. Die Schattenstrukturen sind auf Wände und Boden gemalt, mit entsprechenden Schattierungen. Doch diese schauvolle Entdeckung hat auch spielerische Momente. Ein komplett leerer Raum mit einer Batterie farbiger Scheinwerfer am Boden gewinnt erst durch das Agieren von Besuchern und Besucherinnen seine Bedeutung. Indem wir eintreten und uns bewegen, erzeugen wir unsere in farbige Schatten aufgesplitterten Körperumrisse.
Und schön bei Eliassons Arbeit ist eben, dass nicht ein Schatten geworfen wird, sondern dass der Schatten sich aufspaltet und zu vielen wird. Und eine Formel der Moderne ist ja, ich ist ein anderer. Also das Ich ist nicht konsistent. Die Psychoanalyse hat es ohnehin zerlegt. Ja. Aber auch hier ist eher der spielerische Charakter im Vordergrund. Die Möglichkeit, sich anders zu denken. Nicht nur zu sein, wie wir sind, sondern uns zu entwerfen, wie wir sein wollen oder wie wir sein könnten.
Die ebenso philosophische wie spielerische Schau eröffnet am heutigen Mittwoch, einem der heißesten Tage des Jahres. Solche Dinge könne man zwar nicht planen, meint dazu der scheidende Museumsdirektor, aber er nehme es als gutes Omen.
From Dawn Till Dusk, eine Ausstellung im Kunstmuseum Bonn über den Schatten, die dort bis zum 2. November zu sehen ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Alle reden über die Hitze. Die Stadt Aachen lässt Taten folgen und erhebt an heißen Tagen keinen Eintritt in ihren klimatisierten Museen. Bei Temperaturen über 30 Grad ist etwa der Besuch im Centre Charlemagne, im Syrmont-Ludwig-Museum und im Ludwig-Forum umsonst. Alle drei Museen verfügen über Klimaanlagen. Auch in anderen Städten wird bei Hitze auf Eintrittsgeld in den Museen verzichtet. Ein Beispiel das Museum am Dom in Würzburg. Die Stadt Trier wirbt unterdessen für den Besuch von Kirchen und römischen Bauten. Auf einer Hitzeschutz-Internetseite sind zahlreiche Gebäude verzeichnet. Unter anderem gilt die Porta Nigra, das römische Stadttor und Wahrzeichen Triers, mit seinen dicken Mauern als kühler Ort. Viele der genannten Einrichtungen können ohne Eintritt betreten werden. Australien hat dem US-Rapper Kanye West das Visum entzogen. West hatte im Mai einen Song veröffentlicht, der Adolf Hitler lobt. Das Lied erschien einige Monate nach einer Reihe antisemitischer Posts auf der Plattform X. Australiens Innenminister Tony Burke sagte nun im nationalen Fernsehsender ABC, wenn Kanye West, Zitat, diese Art von Narzissmus propagiere, brauche man ihn in Australien nicht. Der Rapper hat Familie in Australien und war daher ein häufiger Besucher des Landes. Ein Aufschrei in Australiens Kulturszene. Dazu kam es, als im Februar das Team für den Pavillon bei der nächsten Kunstbiennale von Venedig entlassen wurde. Jetzt hat die staatliche Kulturorganisation Creative Australia die Entlassung rückgängig gemacht. Der libanesisch-australische Künstler Khaled Sabsabi und der Kurator Michael D'Agostino wurden als Team für die künstlerische Gestaltung des australischen Pavillons in Venedig wieder eingesetzt. Entlassen worden waren die beiden wegen einer Videoinstallation von Sabsabi aus dem Jahr 2007. Diese enthält eine Ansprache des ehemaligen Anführers der libanesischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah. Der Künstler sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, Terrorismus zu unterstützen. Gegen die Entlassung Sapsabis und Agostinos gab es jedoch Protest von Kulturschaffenden. Es war auch von Zensur die Rede. Das Duo zeigte sich nun erfreut über die Gelegenheit, Australien bei der Venedig-Biennale im kommenden Jahr zu vertreten. Die Kulturstiftung des Bundes fördert neue Projekte. Einige lenken den Fokus auf zeitgenössische Kunst aus Mittel- und Osteuropa, andere stärken die experimentelle Literaturvermittlung. Wie die Stiftung in Halle mitteilte, wird etwa die Kiew-Biennale gefördert, die im kommenden Jahr unter anderem am Exilstandort Berlin stattfindet. Neben anderen Themen will die Ausstellung untersuchen, wie geflüchtete Kulturschaffende die Metropole Berlin prägen. Ab Herbst 2026 startet zudem das Ausstellungsprojekt Projektionen auf den Osten im neuen Berliner Kunstverein und im Schinkel-Pavillon. Es bringt mehr als 20 künstlerische Positionen zusammen, etwa aus Rumänien, der Republik Moldau und Deutschland. Die Kulturstiftung des Bundes fördert auch den Verein Unabhängige Lesereien. Dessen Modellprojekt Kontext Literaturveranstalten experimentiert mit neuen Formaten. Zeitgenössische Literatur wird im Zusammenspiel mit Musik sowie bildender und performativer Kunst auf überraschende Weise inszeniert.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Sommerzeit ist nun nicht gerade Kinozeit. Da muss man schon mit extremer Hitze aufwarten, und zwar dauerhaft, oder eben mit einem Blockbuster, mit einem Sommerblockbuster. 1975, vor 50 Jahren, kam der erste Sommerblockbuster ins Kino, und das war richtig Der weiße Hai von Steven Spielberg. Seither hat Spielberg ja so einiges produziert an Blockbustern: E.T., Indiana Jones oder natürlich Jurassic Park, von dem es mittlerweile 6 Expeditionen ins Reich der Urviecher gibt. Und diese Woche kommt die 7. in die Kinos, Jurassic World Rebirth, wo Spielberg auch beratend tätig war. Im Studio ist Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin, und die hat Jurassic World Rebirth natürlich schon gesehen. Anke, wie oft kann man denn die Dinos eigentlich noch aus dem Hut zaubern?
Och, ich finde, man kann sie immer wieder aus dem Hut zaubern. Ich gucke sie mir immer wieder gerne an. Ich gehe auch gerne im Sommer ins Kino mit viel Popcorn. Und ich finde eigentlich, dass die Idee, also die Ausgangssituation, ganz originell ist. Also sie sorgt für ein überraschendes Bild zu Beginn, weil die Dinosaurier leben mittlerweile unter uns. Wir sind in Manhattan und so ein Riesenvieh sorgt für Verkehrschaos. Das finde ich ist ein schönes Bild, hätte ich gerne mehr von gesehen. Aber die meisten Dinosaurier leben jetzt auf einer Äquatorinsel wegen der ökologischen Bedingungen. Aber sie könnten interessant sein für die Medizin, für ein Herzmedikament. Deshalb wird Scarlett Johansons Figur, sie ist eine Söldnerin, angeheuert. Sie soll DNA-Proben nehmen von dem größten Land-, Wasser- und Luftsaurier. Sie würfelt so eine bunte Truppe zusammen. Man sticht in See, da müssen sie erstmal eine Familie retten, weil deren Segelboot wurde von dem Wassersaurier mit seinem zackigen Schwanz zum Kentern gebracht. Dann landen sie alle auf einer Insel und ziemlich schnell wissen sie, warum überall steht: Verboten strengstens.
Hier wurden diverse Experimente durchgeführt.
Was für Experimente?
Kreuzungsversuche von Spezies.
Technisiertes Entertainment nannten sie es.
Genetisch veränderte Freaks?
Diejenigen, die Missbildungen aufwiesen oder zu unheimlich anzusehen waren, haben sie hier gelassen.
Tja, ein kleiner Ausschnitt aus Jurassic World Rebirth mit Scarlett Johansson. Wir haben es gerade gehört, Anke Lewicke. Vermutlich wieder ein Film mit extrem viel Spezialeffekten. Ist das noch immer das Erfolgsrezept von Jurassic Park?
Ja, natürlich. Aber letztlich ist der gewaltige Überraschungseffekt vom ersten Jurassic Park aus dem Jahr 1993 nicht zu toppen. Also Steven Spielberg hat damals eine technische Kinorevolution hingelegt. Ich kann mich noch an die Schuppen auf der Hornhaut erinnern, an die Kulleraugen, die auch so ein bisschen feucht sind vom Brontosaurus, oder eben auch an die messerscharfen Szenen vom T-Rex. Also da kommen die neuen Dinosaurier, das kann man eigentlich nicht übertrumpfen. Also kommt es darauf an, wie man die Schauwerte in Szene setzt. Und da gibt es hier schon ganz originelle Szenen. Wir haben gelbes Schlauchboot, das ist umgekippt. Die die noch leben, haben sich darunter gerettet. Und die Decke ist so ein bisschen durchsichtig. Und dann sieht man den Schatten von einem Flugsaurier immer näher kommen und die Krallen. Also das ist schon ganz schön. Und ich muss auch sagen, Scarlett Johansons Figur hat die ein oder andere gekonnte Action-Einlage. Also mit dem Kopf runter am Bug hängend versucht sie vom Wassersaurier die DNA-Probe zu nehmen. Aber der will natürlich sie lieber fressen.
Ja, jenseits der akrobatischen Action-Einlagen, bekommen denn die Schauspielerinnen und Schauspieler auch noch eine Chance zu brillieren?
Nee, das kann man eigentlich nicht sagen, aber ich finde das gar nicht schlecht. Nee, der Film hat sowas von den 1970er Jahren so altmodischen Katastrophenfilm. Also es sind so Stereotypen, der schmierige Pharmakonzernangestellte, der nerdige Wissenschaftler, der immer lautstark Pfefferminzbonbons isst, der Vater, der über sich selbst hinauswachsen muss und dann diese ganzen Haudegen. Aber das Schöne hat diesen Effekt, weil man die alle kennt, weil die keinen großen Handlungsspielraum haben, weiß man eben ziemlich schnell, ja, wer dran glauben muss und wer nicht. Und deshalb fühlt man sich so wie im alten Rom bei so einem Gladiatorenkampf und sitzt im Kinosessel und macht immer Daumen hoch, Daumen runter. Ist auch ein schönes
deshalb
Spielchen.
Deshalb wahrscheinlich auch Rebirth.
Ja.
Jurassic World Rebirth, die 7. Ausgabe von Jurassic Park, startet also morgen in den Kinos. Und jetzt geht es von der abgelegenen Äquatorinsel anscheinend in den Ruhrpott. Dort spielt die Leinwandadaption von Mark McNays erfolgreichem Roman Fresh um zwei sehr ungleiche Brüder. Aber Anke, der Roman, der spielt ja ursprünglich, also im Buch in Glasgow, ne?
Ja, aber auch hier in der Verfilmung ist es das Arbeitermilieu eben im Ruhrpott. Und diese beiden Brüder werden bei einem, ja, unorthodoxen Onkel groß. Der Vater ist verschwunden, die Mutter tot. Dieser Onkel arbeitet in einer Schweineverarbeitungsfabrik. Deshalb gibt es immer was zum Abendessen. Und der Film arbeitet jetzt mit vielen Zeitsprüngen, geht immer wieder in die Kindheit zurück. So erfahren wir eben, dass die beiden Brüder Kai und Mirko ziemlich unterschiedlich drauf waren. Kai ist eher so schüchtern, Mirko war schon immer der Haudegen und jetzt sind sie erwachsen. Kai ist verheiratet, arbeitet auch in der Wurstfabrik und Mirko sitzt mal wieder im Gefängnis, hat seinem Bruder zuvor Geld gegeben. Jetzt ist er draußen und will das Geld zurückhaben.
Dein Bruder ist gerade hier. Er besucht die ganze Wohnung, Mann. Er war gerade auf dem Klo und hat einen Spülkasten gemacht.
Hey, komm mal her. Kai, altes Haus. Wie geht's dir, Kleiner?
Ja, alles im Lot. Bin auf der Arbeit. Wie geht's dir?
Man gibt viel zu tun, Kleiner.
Suchst du deine Sachen?
Jawohl.
Ein Teil ist in der Zigarrenschachtel im Nachttisch.
Was, ein Teil? Und der Rest?
Krieg ich erst, wenn ich auf der Arbeit fertig bin.
Ja, ich brauche es aber jetzt.
Ich hab das Geld aber jetzt noch nicht. Das ist auf der Bank.
Bitte?
Ja, Mirko hat das Geld in die Familie investiert und jetzt gerät er eben selbst auf kriminelle Abwege, um das Geld wieder aufzutreiben.
Und von der Handlung könnte das ja dann eigentlich ein Krimi sein.
Ja, ist das auch ein Krimi. Ich finde das ganz schön. Es ist ein stylischer Milieukrimi und wir haben es ja eben schon gehört, die Schauspieler haben sich das Ruhrpott ganz gut angehäuft und man kriegt auch wirklich viel mit von den Lebensverhältnissen, vom Arbeiten in der Fabrik, von den wenigen Zukunftsperspektiven, vom beengten Wohnen und es geht aber auch um Männerbilder. Also Mirko ist der Macho, Kai denkt aber, dass er eben seine Familie, so der Beschützer, Vater sein muss, sind so beide in ihren Rollenbildern gefangen und die Schauspieler sind einfach super. Also Louis Hoffmann als Kai ist so introvertiert und immer eher die Reaktion, dann aber wieder überrascht über seine eigenen Handlungen. Und Mirko, gespielt von Franz Petzold, ist so eine tickende Zeitbombe und dem spürt man aber auch an, dass er eigentlich nichts anderes möchte, als dazu zu gehören. Aber durch sein Auftreten, durch sein Verhalten gefährdet er ja die Familie des Bruders. Und deshalb zittert man auch die ganze Zeit hier um eine Kleinfamilie.
Fresh, auch dieser Film startet morgen in den Kinos neben Jurassic World Rebirth. Beide vorgestellt von meiner Kollegin Anke Lewicke. Danke dir, Anke.
Tschüss.
Das Theaterhaus Jena hat sich über die Stadtgrenzen hinaus mit seiner Hunde-Kot-Attacke in die Herzen vieler Theaterbegeisterten geschrieben. Nicht, weil die Attacke sich dort ereignete, sondern weil die Macher sich in einem Theaterstück damit kreativ auseinandersetzen. Inzwischen gibt es dort ein neues Leitungskollektiv und was das in der Stadt so macht, konnte man heute Abend erleben. Es wurde nämlich die sogenannte Kulturarena eröffnet mit einem neu geschriebenen Stück namens Laßlos Herz. Das Ganze fand und findet auf dem Vorplatz des Theaters, also unter freiem Himmel statt. Und weil es dafür ein bisschen dunkel sein muss, hat die Vorstellung spät begonnen und ist gerade erst jetzt zu Ende gegangen. Michael Lages, unser Kritiker, war dabei. Mussten Sie denn früher raus, beziehungsweise in dem Fall rein ans Telefon, um mit mir zu sprechen?
Also ein halbes Minütchen quasi im letzten Song habe ich mich rausgestohlen. Aber bis dahin war eigentlich auch schon alles klar.
Ja, es geht um Laßlos Herz, habe ich eben schon erwähnt, das aus Versehen in einem Bühnenbild für eine Jelinek-Inszenierung verbaut wurde. Das klingt ja sofort schon wieder nach einer Selbstreflexion von Theater an sich. Ist es das?
Es ist zweierlei. Es ist einerseits ein unerhört abstruses Stückkonstrukt von Peter Neugschwendner, einem bislang noch nicht so bekannten Autor. Einerseits also vollkommen undurchschaubar und unübersichtlich. Und gleichzeitig ist es in der Tat auch der Versuch, sich selbstreferenziell mit dem Theater selber auseinanderzusetzen. Also es kommt ein Regisseur vor, es kommt tatsächlich ein Darsteller von Elfriede Jelinek vor. Sie selber wird beschworen und gleichzeitig wird aber auch sowas beschworen, ja, wie immer mal wieder das Ende des Theaters. Das ist auch nicht wirklich neu, aber es ist in der Grundsätzlichkeit, in dem das Stück bzw. der Autor sagt, mit diesem Theater passiert nichts mehr und es nützt uns nichts mehr. Schlafende soll man schlafen lassen, heißt es im letzten Song. Da ist der Abend schon ziemlich grundsätzlich und fundamentalistisch. Gleichzeitig versucht er aber, und das ist sozusagen die Dialektik im Spiel, den Abend so theatralisch wie irgend möglich ablaufen zu lassen, zu gestalten mit allem drumherum, das das Theater zu bieten hat. Mhm.
Wir hören mal kurz in einen Ausschnitt rein.
Ich hasse das Theater. Mir kommt das Kotzen bei jeder Regiefresse. Und die zerpeitschten Assistenzen, die schreien mir Flüche ins Ohr, wenn ich träume. Eine Seuche kommt mir aus dem Mund, wenn ich versuche, irgendjemanden zu daten und es Fragen dazu gibt, was man arbeitet. Mein ganzes Leben ist ein einziges Sektfrühstück und eine nicht endende Korrespondenz mit einer Dramaturgin, die mir Fragen stellt wie, was ist das Böse oder wieso ist Goethe auch heute noch ein Rockstar?
Ja, Herr Lages, Sie haben ja gerade vom Theatralen gesprochen. Wie werden denn diese Dialoge oder auch Monologe auf die Bühne gebracht? Was passiert da?
Es ist ziemlich monologisch, da haben Sie völlig recht. Also diese Art von sozusagen Abwicklungsmonologen, wie gerade eben, die kommen immer mal wieder vor von verschiedenen Figuren, sehr unterschiedlichen, sehr schräg konstruierten Figuren. Gleichzeitig haben wir eine veritable Kletterwand auf der Bühne, also wo man so an ihr hinauf klettern kann. Es gibt eine kleine Seilbahn, die über die Bühne fährt. Und in der Mitte dieses Vorplatzes des Theaters steht ein riesiges, ja nicht Sofa, also nicht irgendwie ordentlich gepolstert, sondern aus Holz. Und da liegt dieser Laszlo zu Anfang drin, hat eine rote Wunde auf den weißen Klamotten. Also tatsächlich wird suggeriert, man habe ihm irgendwie das Herz auch rausoperiert und in eine Jelinek-Aufführung verwurstet. Wird alles immer wieder sozusagen auf einer relativ großen szenischen Behauptung, relativ eng geführt auf das private Leiden von Freundinnen und Freunden an der Gefährdung dieses Laszlo. Gleichzeitig ist ein Wortspiel. Es soll nämlich eigentlich auch heißen, nicht Laßlos Herz, sondern Laßlos Herz. Ja. Ne? Also das ist ein wahnsinnig in sich verschachtelter, trickreich, miteinander sozusagen verschnittener Zustandsbericht über Menschen, die für die Kunst arbeiten und an ihr scheitern und in ihr manchmal eben auch kaputt gehen.
Das ist ja damit auch der Saisonabschluss für das neue, in Anführungszeichen, Leitungsteam am Theater Jena. Das alte wurde letztes Jahr, glaube ich, sogar tränenreich verabschiedet. Wie sieht denn Ihre Bilanz aus, Michael Lages, nach dieser ersten Saison?
Naja, so oft war ich noch nicht in Jena, aber ich weiß, dass dieses neue Leitungsteam um Aseret Akua, Josef Becker und Lukas Bergernde, die letzteren beiden kenne ich noch aus dem Theater in Braunschweig, als sehr kreatives, junges Team, tatsächlich passiert da offenkundig was. Denn das ist heute ein sehr komplizierter Abend, wenn man es mal ganz bei Lichte betrachtet. Es ist nicht wirklich alles verständlich. Wir kommen sozusagen immer vom Hölzgen aufs Stöckskin, aber gleichzeitig ist offenkundig das Publikum in Jena inzwischen so geschult durch kreative und herausfordernde Theaterarbeit, dass das also umstandslos akzeptiert wird. Ich bin immer wieder überrascht, wenn so ein Stück, was von sich aus immer so deutlich sagt, ich will um Himmels Willen nicht so aussehen wie normales Theater, und gleichzeitig erreicht es ein Publikum, das ja nun wirklich nicht unentwegt mit den Weltkünstlerinnen und Weltkünstlern des Theaters zu tun hat, sondern immer mit Jena, erreicht es ein Publikum, das tatsächlich sich auf diese Spurensuche in einem Theatertext, so würde ich es mal definieren, auch tatsächlich einlässt. Also das beeindruckt mich sehr. Und die Art und Weise, wie Josef Becker und Lukas Bergernde dieses Ensemble, dieses sehr internationale Ensemble, eine Frau aus Rumänien ist dabei, eine aus Südafrika, Sabah Hosseini, die den Regisseur spielt, sicher auch nicht von hier. Also ein international durchmischtes, ziemlich gutes Ensemble, ziemlich mutiges, munteres, das auch die absurdesten, eine Krähe, die unentwegt Augen aushackt, und eben tatsächlich Elfriede Jelinek, die von ihrem Regisseur mit einem kleinen Elektrowägelchen auf der Bühne rumgefahren wird, das hat lauter tolle Ideen in einem ziemlich komplizierten Text, den ich auch nicht ganz bis zum Schluss verstanden habe, aber es geht in diesem Theater tatsächlich um etwas Neues. Und das ist wirklich eindrucksvoll.
Herr Lages, in Jena jedes Mal. Wir müssen Schluss machen.
Bin schon fertig.
Die Eröffnung der Kulturarena Jena mit Laszlos Herz, das Open-Air-Spektakel, ist an den kommenden Abenden auf dem Vorplatz des Theaterhauses zu sehen. Und wir schauen jetzt zusammen mit Ulrike Timm in die Feuilletons von morgen, Donnerstag, den 3. Juli.
Cyberangriff, doch nicht bei uns. Kommt Ihnen das bekannt vor? Viele Mitarbeiter wissen viel zu wenig über Sicherheit im Netz und schieben das Thema allein an die IT-Abteilung ab. Nur 10% scheinen sich wirklich im Klaren zu sein, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin Verantwortung dafür trägt, was die Cybersicherheit angeht, mahnt die Süddeutsche Zeitung. Die Pressebeschauerin fasst sich schuldbewusst an die Nase, gehört sie doch eher zur Spezies der IT-Dinos. Und die Süddeutsche donnert hinterher. Auf 266 Milliarden Euro schätzt der IT-Branchenverband Bitkom den Schaden, der der deutschen Wirtschaft 2024 durch Datendiebstahl, Industriespionage oder Sabotage entstanden ist. Okay. Dafür ist so eine kleine Presseschau wahrscheinlich nicht bedeutend genug, aber es wird hiermit brav mehr Wachsamkeit gelobt. Schließlich gilt, im schlimmsten Fall können Cyberspace-Attacken Firmen binnen Minuten lahmlegen. Ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung spricht Adrian Kreil mit Annalena von Hodenberg. Sie hat die Organisation Hate Aid mitbegründet, setzt sich für striktere Kontrollen von Social Media ein und hilft Opfern politischer oder persönlicher Mobbing-Attacken im Netz, was ihr ein faktisches Einreiseverbot in die USA einbrachte. Für sie steht fest, Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos suchen den Schulterschluss mit Trump. Der Deal ist klar. Wir lassen eure Inhalte laufen, ihr sichert unsere Profite und verhindert Regulierungen in Europa. Und die Europäer müssten da viel stärker dagegenhalten. Wir wollen, dass digitale Räume genauso sicher sind wie analoge, dass Grundrechte und demokratische Standards auch im Netz gelten. Dafür braucht es klare Regeln, Durchsetzung und eine informierte Öffentlichkeit, die versteht, wie viel Macht hinter Plattformalgorithmen steckt. Annalena von Hodenberg in der Süddeutschen Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine geht einer spannenden Frage nach. Was denkt die KI beim Spielen? Damit sie werden, was sie namentlich sein sollen, also intelligent, müssen künstliche Intelligenzen nämlich mit erheblichem Daten- und Energieaufwand trainiert werden. Mit Text, Bild, Video, kurz allem, was die Welt außerhalb der Schaltkreise erfahrbar macht. Die FAZ schildert als Beispiel, wie man KI, das ja nicht mehr ganz taufrische Computerspiel Pokémon, üben lässt. Und da braucht die KI doch recht viel Hilfe. Zu behaupten, die künstliche Intelligenz habe Pokémon selbstständig durchgespielt, würde bedeuten, einem Kind, das mit Stützrädern und mit der Hand des Erwachsenen auf der Schulter auf dem Rad sitzt, zuzugestehen, es könne schon Fahrrad fahren. Aber auch wenn da also noch Luft nach oben ist, vom Stützrad zum Fahrrad, geht's bei Kindern schon ziemlich schnell, oder? Den Artikel über den Versuch, künstliche Intelligenz schlau zu machen, finden Sie in der Frankfurter Allgemeinen. Die KI ist beim Spiel übrigens auch noch ein ganz mieser Verlierer und schaltet in Auseinandersetzungen schnell in den Panikmodus. Aber das tun Menschen ja auch ganz gerne, oder? Also ab ins Analoge und ins Altertum. Die Frankfurter Rundschau meldet die Entdeckung eines 3000 Jahre alten Lobliedes auf das alte Babylon. Inzwischen entziffert, auch mittels KI, wir kommen doch nicht dran vorbei. Die Hymne war vor 3000 Jahren Schulstoff, ist eine Riesenentdeckung für Altertumsforscher und solide auf eine Tontafel geschrieben. Noch ein Blick in die Taz. Tanzen und klatschen und tanken und quatschen. Johannes Drozdowski überstand die Aufzeichnung der Schlager-Fansendung Immer wieder sonntags und schwitzte dabei viel. Und an der Sonne lecken ist glücklicherweise keine Option, so ist die Rezension eines neuen Pop-Albums überschrieben.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine wunderbare Nacht.